Ist es eher, dass sich da zeigt, dass sich rechte Ideologie durchsetzt, Räume, Jugendräume erreicht und jetzt eben in Taten auch umgesetzt wird, weil eben auch Wissen fehlt?
Auf jeden Fall. Und darüber muss man sich halt dann auch nicht wundern, wenn man mittlerweile wieder Jugendclubs hat, in denen Rechtssein halt absolut Mainstream ist.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast, Julius Geiler. Mit dem habe ich gerade gesprochen, eine gute Dreiviertelstunde, und wir haben zuerst darüber gesprochen, was es bedeutet, als Journalist in rechtsextremen Kreisen, in Jugendgruppen zu recherchieren, Geschichten dazu finden, darüber zu schreiben. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es ein relativ neues Phänomen gibt, über das Julius Geiler für den Tagesspiegel kürzlich geschrieben hat, nämlich, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund und Neonazis in einer unheiligen Allianz verbünden, um sich über Dating-Apps mit homosexuellen Menschen zu treffen, um sie dort zu überfallen, zu schlagen, zu missbrauchen und auszurauben. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben versucht, es gesellschaftlich einzuordnen, was das bedeutet, dass so etwas passieren kann, dass solche Safe Spaces, die Dating-Apps ja eigentlich sein sollten, keine Safe Spaces mehr für queere Menschen sind. Wir haben über die Verantwortung der Bundesregierung und der Landesregierungen gesprochen, die jetzt eingreifen müssten, aber eigentlich das Gegenteil tun. Und das fand ich besonders interessant. Wir haben uns über die Medienwirksamkeit von Berichterstattung über rechtsextreme Gruppierungen unterhalten, nämlich warum und wie sich das sehr gut klickt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nun geht es los. Julius.
Hallo.
Wir sind ja Kollegen. Wir kennen uns auch schon etwas länger. Ich möchte das einmal disclaimern. Wir haben auch schon zusammengearbeitet. Du hast wirklich als rasender Reporter bevor du hier reingekommen bist, gerade einen Artikel zu Ende geschrieben für den Tagesspiegel. Und zwar hast du geschrieben über die heute am Mittwoch, dem 6. Mai stattfindenden Razzien in Wohnungen junger Rechtsextremer oder Rechtsextremer einfach. Ich weiß es gar nicht genau. Betraf das eine Gruppe junger Menschen oder betraf das einfach die Rechtsextreme?
Es sind wohl vor allem junge Menschen. Es gibt noch keine Details zu den einzelnen Altersangaben. Bevor ich zu der Razzia komme, es stimmt, ich bin tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes als rasender Reporter hingekommen. Ich bin nämlich in der Leipziger Straße nur für dich und für diesen Podcast unter anderem über die Busspur gefahren, um den Rush-Hour-Stau, den es dort immer gibt, zu irgendwie...
Immer, aber der ist immer der immer. Stau.
Nein, seit Jahren, seit es diese Baustelle gibt, zu überspringen, um auch pünktlich hier zu sein, denn der Zeitplan ist ja bei uns allen relativ strikt. Also im wahrsten Sinne des Wortes rasender Reporter. Und es stimmt auch, ich habe jetzt eben noch in der Redaktion einen Text geschrieben über die Razzia, die heute Morgen stattgefunden hat. Klassische Razzia, Uhrzeit 6 Uhr, in 12 deutschen Bundesländern. Also nur 4 Bundesländer sind nicht betroffen gewesen. Ich glaube Bremen, Thüringen, Baden-Württemberg und Hamburg. Mhm. In allen anderen wurde durchsucht. 44 Objekte, 36 vor allem junge Rechtsextremisten, die beschuldigt werden, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Wie groß das Ganze auch von den Sicherheitsbehörden sozusagen eingestuft wird, sieht man daran, wer die Ermittlung führt. Das ist der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Dementsprechend gibt es bisher auch sehr wenig Informationen, weil die auch die Auskunftshoheit haben und deren Pressestelle ja doch recht spärlich immer besetzt ist und nicht so richtig auskunftsfreudig ist. Das kennt man auch schon von anderen Fällen im Vergleich zu anderen Polizeipressestellen. Deswegen wissen wir noch nicht so richtig viel. Wir wissen aber, dass sich diese Razzia gegen Mitglieder der mittlerweile gar nicht mehr so neuen, jungen, rechtsextremen Gruppierungen gerichtet hat. Unter anderem eben Jung und Stark und Deutsche Jugend voran. Das sind ja so die Namen, die mittlerweile am bekanntesten sind.
Was weiß man denn über diese Bewegung?
Diese Gruppen haben sich alle so ungefähr im Frühjahr 2024 gegründet. Relativ parallel sind die auf der Bildfläche erschienen. Jung und Stark, Deutsche Jugend voran, dazu kommen noch Gruppen wie der Störtrupp oder auch Gruppierungen, die nennen sich dann so in leichten Abwandlungen Deutsche Jugend zuerst, das war eine Gruppe aus Halle, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. All diese Organisationen sind im Frühjahr 2024 auf der Bildfläche erschienen. Zunächst war man sich sehr unklar, vor allem auch bei den Sicherheitsbehörden, ob es sich da um reine Online-Phänomene handelt.
Also so ein Insta-Account und dann...
Genau, TikTok und Instagram-Accounts, die eben nach diesen Gruppierungen benannt waren. Relativ schnell stellte man dann eben fest, dass aber diese Gruppierungen auch in der Öffentlichkeit auftreten. Damals vor allem, wir kennen alle die Bilder bei Anti-CSD-Demonstrationen. Also gerade im Sommer 2024 gab es überall im Land, das ist auch wichtig immer zu betonen, nicht nur in Ostdeutschland, sondern eben auch im Westen, in NRW.
Kurze Zwischenfrage, ist es das noch immer noch wichtig zu betonen? Ist nach den Wahlerfolgen der AfD in westdeutschen Bundesländern nicht auch langsam klar, dass dass Rechtsextremismus kein ostdeutsches Problem ist, sondern dass es ein deutsch-deutsches Problem ist? Also, oder muss man das immer noch betonen?
Ich glaube ja. Also ich treffe immer wieder auf Leute, die das nicht glauben können, dass das in ihren westdeutschen Bundesländern auch so passiert, wenn wir jetzt zurück bei den Jugendgruppen sind, bei den rechtsextremen Jugendgruppen, die ja erstmal wenig mit der AfD zu tun haben. Ja, ganz klar. Es gibt so viele Menschen, die nach wie vor nicht verstanden haben, dass wir dann gesamtdeutsches und kein reines ostdeutsches Problem haben. Wobei man auch sagen muss, kommen wir zurück zu den Anti-CSD-Protesten, die Teilnehmerzahlen sich damals schon auch stark unterschieden haben zwischen den in westdeutschen Bundesländern und den in ostdeutschen Bundesländern. Da gab es ja ganz klare Peaks, beispielsweise in Bautzen, Görlitz, auch in Leipzig, wo dann viele hundert Neonazis auf die Straße gegen CSDs gegangen sind. Das hat man so in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg beispielsweise nicht gesehen. Da waren es dann halt eher so ein paar Dutzend.
Was glaubst du, kann man mit Hilfe dieser Razzien das unterbinden, was gerade passiert, nämlich eine Radikalisierung auch in digitalen Räumen, dass diese Menschen erreichen über TikTok und Instagram? Ist das sinnvoll oder merkt man da wieder, eine alte Welt trifft auf eine neue Welt? Wäre es nicht viel sinnvoller, dass man eine Einheit hat, die in digitalen Räumen arbeitet und nicht Wohnungstüren öffnen lässt sich?
Ich glaube, es braucht beides. So wie ich die Sicherheitsbehörden einschätze, gerade auch in Bezug auf dieses Phänomen dieser rechtsextremen Jugendgruppen, machen die auch beides. Und zwar nicht erst seit heute schon, sondern schon eben auch seit eigentlich Beginn dieses Phänomens. Also die waren relativ früh dran und sind da sehr schnell darauf aufmerksam geworden. Es ist ja heute auch nur eine Razzia von vielen, die es in den vergangenen Jahren gab. Die sticht dadurch hervor, dass sie eben bundesweit stattgefunden hat. 600 Einsatzkräfte, das ist ja schon eine relativ große Zahl. Und eben auch verschiedene Gruppierungen trifft. Und dass jetzt das Verfahren in Karlsruhe liegt. Aber wir hatten gerade in Berlin und Brandenburg in den letzten Jahren immer wieder Durchsuchungsmaßnahmen, vor allem auch betreffend die Deutsche Jugend voran, die durchaus, so würde ich es einschätzen, als jemand, der doch recht nah dran an diesen Gruppen ist, sehr wirksam waren, weil sie vielen gezeigt hat, Mitgliedern dieser Gruppen, der Staat guckt eben ganz genau hin und letztendlich maßregelt auch Gewalt und all diese Vorfälle, die von diesen Gruppen ausgingen. Mittlerweile sitzen die ersten Protagonisten schon länger im Gefängnis, wurden verurteilt, auch die Justiz hat teilweise sehr schnell reagiert und das wirkt schon auf die Gruppen ein. Also gerade die Deutsche Jugend voran, die hier eine der aktivsten in Berlin war, ist mittlerweile nahezu auseinandergebrochen, beziehungsweise in die Heimat eingegliedert worden, also in die ehemalige NPD. Aber ich würde sagen, das zeigt schon deutlich Wirkung, solche Durchsuchungsmaßnahmen. Und ich meine, klar ist, dass wenn man jetzt als 16-jähriger Jugendlicher, der vielleicht noch zu Hause wohnt, morgens um 6 Besuch von der Polizei bekommt und das erstmal den Eltern erklären muss, dass das nicht schön ist, das weiß, glaube ich, jeder.
Ich kenne das, lustigerweise kenne ich das, als jemand, der in den 90er, späten 90ern und Nullerjahren in Berlin Graffiti gemacht hat, gehörte das zum guten Ton, dass irgendwann die Polizei um 6 vor der Schule meistens in dein Kinderzimmer wollte. Die durften nicht in andere Zimmer, die durften nur ins Kinderzimmer. Das war dann so der Trick, dass man das Blackbook bei den Eltern unterm Bett versteckt hat. Können die das auch? Ist es dann so, dass die dann den Mein Kampf, den sie sich im Internet bestellt haben, bei den Eltern im Zimmer verstecken? Gelten da andere Regeln oder dürfen die auch nur ins Kinderzimmer?
Ich kann das jetzt im Detail nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nur bestimmte Zimmer von diesen Durchsuchungsmaßnahmen betroffen waren, sondern dass da dann doch auch die ganze Wohnung durchsucht werden kann. Allerdings, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie alt die Betroffenen im Einzelnen waren, wie viele jetzt von denen minderjährig sind. vielleicht auch gar keine. Deswegen kann ich dazu jetzt in Bezug auf diese Razzia nichts sagen.
Kurz noch zu diesem Thema. Was suchen die eigentlich? Also was wollen die dann da finden? Ist es der psychologische Druck, der da entsteht, oder suchen die ganz konkret nach Dingen?
Es ist so, dass heute, Stand jetzt, auch keine dieser 36 Beschuldigten festgenommen worden ist. Es ist also nicht Sinn der Sache gewesen, die Person anzutreffen, um sie dann festzunehmen, sondern vielmehr geht es darum, Beweismaterial sicherzustellen, um diesen Vorwurf der kriminellen Vereinigung zu untermauern. Mhm. Also die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe sagt ja ganz klar, es handelt sich um eine kriminelle Vereinigung oder um kriminelle Vereinigungen in Bezug auf mehrere Gruppierungen. Aber das ist schon natürlich auch ein scharfes Schwert und das muss erstmal mit eben Beweismaterial untermauert werden. Und deswegen haben diese Durchsuchungen stattgefunden und man erhofft sich natürlich Datenträger, um Bilder auszuwerten, Chatprotokolle auszuwerten. Und dann gibt es natürlich bei solchen Durchsuchungen auch immer diversen Beifang. Mhm. Ne? Also dann hat eben doch irgendjemand ein Hakenkreuzfahne unterm Bett oder ähnliches.
Mein Kampf.
Mein Kampf, ja. Wobei ich viele dieser Leute so kennengelernt habe, dass die eher weniger lesen. Also ja. Das muss man wirklich sagen.
Wie hast du die eigentlich kennengelernt? Also warum bist du im Austausch mit denen?
Ich war auf der einen Seite im Austausch mit denen, aber ich war ja auch, gerade als das anfing, im Sommer 2024, über 6 Monate, also ein halbes Jahr, Teil mehrerer dieser Gruppierungen in Form von geschlossenen Chats. Also ich habe mich nicht mit denen getroffen, wenn die sich verabredet haben, am Wochenende, um Party zu machen, um gemeinsam auf CSDs zu fahren, um dagegen zu demonstrieren oder auch zu Wandertagen, war ich nie dabei. Also diesen Schritt haben wir nicht gemacht. Aber ich habe ein halbes Jahr in mehreren Chats, unter anderem von Jung und Stark, mitgelesen und war Teil der Gruppen. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie viele von denen eben drauf sind und wie die ticken. Und da ist meine Erfahrung eher, ich will das nicht pauschalisieren, dass da wenig gelesen wird.
Was hast du denn da für Erfahrungen in diesen Chatgruppen? Also wie wurde kommuniziert? Ist es so, wie man sich das vorstellt, dass es auf so eine sehr unangenehme, rassistische Art und Weise eben irgendwie so dümmlich sich ausgetauscht wurde? Oder hast du das Gefühl, nee, okay, krass, hier, ich bin Teil eines entstehenden terroristischen Netzwerks? Also ist es pubertär gefährlich oder ist es gefährlich, ist die Frage.
Teils, teils. Also was ich eigentlich am erschreckendsten fand, dass in diesen Gruppen natürlich unfassbar viel kommuniziert worden ist. Also da ist man kaum hinterhergekommen, auch all diese Nachrichten zu sichern. Ich habe da ja extrem viel Datenmaterial dann immer heruntergeladen, um das dann später für Recherchen zu verwenden. Und ich konnte mir da tatsächlich eigentlich keinen freien Tag erlauben und keinen Urlaub, weil da jeden Tag wirklich auch relevante Sachen besprochen worden sind. Das besonders Erschreckende fand ich, die Mischung aus krass volksverhetzenden, nationalsozialistischen, homophoben, antisemitischen Nachrichten, rassistischen Nachrichten und ganz normalem Alltagsgeplänkel. Teilweise kamst du dir vor wie Mitglied in so einer Familien-WhatsApp-Gruppe. Also man hat sich guten Morgen gewünscht, gute Nacht, man hat über die familiären Probleme gesprochen, Probleme mit der Freundin. Und war da schon irgendwie so Teil von so einem Netzwerk. Viele haben da, glaube ich, auch einfach Freunde gefunden. Und dann zwischendurch aber wirklich übelste Hetze, Gewaltaufrufe bis hin zu ganz klaren Bekundungen, bestimmte Personen ermorden zu wollen. Diese ganz klassischen Tag-X-Fantasien, die man immer wieder dort auch vorgefunden hat. Also die Vorbereitung auf den Zusammensturz des Systems. Es wurden Waffen gepostet untereinander. Man hat angegeben mit Straftaten, die man begangen hat. Ich würde nicht sagen, dass bei den Gruppen, das war einmal Jung und Stark und einmal der Störtrupp, dass das jetzt schon die Schwelle zum Terrorismus überschritten hat. Aber es ging in die Richtung. Aber es gab ja andere Gruppen, beispielsweise die letzte Verteidigungswelle, deren Mitglieder mittlerweile in Hamburg vor Gericht stehen, wo man ganz klar sagen kann, das ist eine Art des Rechtsterrorismus.
Warum fühlen die sich so sicher? Also was ich total interessant finde an diesem Gespräch ist, dass wir sind ja so 2 Generationen. Du bist die junge, frische Generation an Journalistinnen, die jetzt aufkommt. Du erzählst aber lustigerweise die gleichen Sachen, die schon ich, wenn ich Neonazis für die Weiß interviewt habe, in Schwedt. Also die sind aber die waren verschlossener. Die haben so, der Zugang zu ihnen oder der Zugang zu ihren Kommunikationskanälen war erheblich komplizierter, weil sie natürlich auch kein Telegram mehr haben. Aber warum fühlen die sich jetzt so sicher, diese neue und junge Generation, dass sie einfach kommunizieren in solchen Chatgruppen?
Ich glaube, es ist ein entscheidender Unterschied. Sie fühlten sich sicher. Es war am Anfang so, dass man sehr einfach, so wie ich eben damals auch, in diese Gruppen kam. Du hast hier Telegram angesprochen. Das war nicht Telegram, das war eine WhatsApp-Gruppe. Also daran merkt man schon, da gab es null Expertise, Erfahrung mit irgendwie sicheren Messenger-Diensten. Die Links zu diesen WhatsApp-Gruppen wurden teilweise in öffentlichen TikTok- und Instagram-Stories verbreitet. Und dann musste man eigentlich sich nur in so einer Vorgruppe vorstellen, die Motivation erklären, wieso man Teil der Gruppe werden will. Und dann wurde man relativ schnell auch schon dann Mitglied, ohne dass da jetzt was überprüft worden ist. Das ist schon lange nicht mehr so. Und ich würde sagen, mit dem Zeitpunkt der ersten staatlichen Repression, der ersten Durchsuchungsmaßnahmen, der ersten Festnahmewellen, hat sich da schon einiges geändert, weil denen bewusst geworden ist, dass sie viel zu unprofessionell agieren. Seitdem ist es sehr viel schwieriger, in diese Gruppen zu kommen. Man agiert schon konspirativer und veröffentlicht beispielsweise auch nicht mehr einfach regelmäßig Straftaten auf TikTok und Instagram. Das war eine Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Da haben die Videos zusammengeschnitten, wie sie von eher einfachen Straftaten, Sachbeschädigungen, volksverhetzenden Parolen bis hin zum Zusammenschlagen von Menschen, wie das auf wurde öffentlich auf in den sozialen Netzwerken gepostet.
Wie lange ist es her?
Bis vor einem Jahr, würde ich sagen.
Okay, krass.
Also so Frühling 2025.
Woher kam die Änderung? Weil die Justiz vorgegangen ist? Also gesagt, so geht's nicht, wir müssen da auch, und weil auch TikTok dagegen vorgegangen ist?
Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass TikTok da jetzt besonders dagegen vorgegangen ist, aber dass eher die Personen selbst gemerkt haben, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist, die eigenen Straftaten öffentlich zu posten, auch wenn man Gesichter verpixelt, macht man es doch den Behörden recht einfach, dann, weil man ja selber das Beweismaterial hochlädt.
Ja.
Das hat die letzte Verteidigungswelle ja auch so gemacht, um sich eben mit diesen Straftaten zu schmücken. Und am Ende haben sie auf TikTok hochgeladen, wie sie unter anderem im Haus in Brandenburg anzünden. Und so kamen Ermittler dann auch am Ende denen auf die Schliche.
Wir beide haben uns ja heute verabredet, um über einen anderen Fall eigentlich zu sprechen. Du hast auch kürzlich einen Artikel im Tagesspiegel veröffentlicht zu einem, du warst bei einer Gerichtsverhandlung in Frankfurt-Oder.
Ich war nicht bei der Gerichtsverhandlung, okay, aber ich habe über die Gerichtsverhandlung geschrieben. Ja. Und ich habe regelmäßig von der Gerichtsverhandlung berichten lassen, so würde ich sagen.
Okay, aber darum geht es gar nicht, dass du diese Gerichtsverhandlung, wie du sie beschreibst, sondern eher worum es geht. Und zwar erzählst du in diesem Artikel von Grindr, von Dates in Apps, die über Fake-Profile, also eine Gruppe von Menschen erstellt ein Fake-Profil auf einer Dating-App. Ich weiß nicht, war es Grindr?
Das wurde so explizit nicht genannt, aber es sind klassische Dating-Profile, Grindr, Tinder wahrscheinlich auch, was es da alles gibt. Ja.
Und mittels dieser Fake-Profile werden Menschen an Orte gelockt und dann verprügelt. Das waren dann so gleichgeschlechtliche Dates, also Homosexuelle.
Genau.
Und dazu kam es zu einer Verurteilung. Mich hat das total fasziniert. Also ein Freund hat mich auch darauf angesprochen, ob man dazu nicht einen Film machen könnte. Und ich meinte so, das ist sowieso eine krasse Geschichte. Ich kann es gar nicht glauben, dass es das gibt, weil das ja eine so große Verunsicherung auslöst, auch was diese Apps betrifft. Was konntest du beobachten? Was ist dort passiert? Also gib den Hörerinnen und Hörern doch mal so einen Kontext, worum es geht.
Ich bin auf die Geschichte gestoßen ursprünglich durch die Märkische Oder-Zeitung. Ich finde es immer wichtig zu erwähnen, dass wer da sozusagen als erstes dran war, in dem Fall war es eine Brandenburger Lokalzeitung, die meines Erachtens oft wichtige und gute Arbeit machen und die oft Geschichten publizieren, die ich lese, die ich interessant finde und die ich dann nochmal auf eine andere Ebene hebe. Weil ich merke, das hat eigentlich bundesweit und überregional Aufmerksamkeit verdient und nicht nur jetzt in dem Fall der Märkischen Oder-Zeitung in Ostbrandenburg. Warum die Märkische Oder-Zeitung? Die Märkische Oder-Zeitung hat eben über diesen Prozess in Frankfurt-Oder berichtet, der da vom Landgericht stattgefunden hat, gegen eine Jugendbande, teilweise minderjährige Mitglieder dieser Bande, teilweise auch schon über 18, aus international Tätern, sowohl Syrer, Tschetschenen, aber auch Deutsche, die in mehreren Fällen, du hattest es gerade beschrieben, über Dating-Apps schwule Menschen zu Dates gelockt haben über Fake-Profile, dann auf die dort gewartet haben, sie ausgeraubt haben, aber auch misshandelt haben. Also dahinter steckt eben nicht nur der Grund, jetzt Leute abziehen zu wollen und darin eine Masche zu sehen, jemanden besonders einfach ausrauben zu können, sondern sie auch zu erniedrigen und zu misshandeln. Also ein ganz klar auch homophober Tathintergrund, der da auch vor Gericht erkannt worden ist. Und ich habe eben von dieser Gerichtsverhandlung jetzt schon seit ein paar Monaten gelesen, habe immer mal wieder was davon mitbekommen. Wobei das gar nicht so einfach ist. Die fand größtenteils hinter verschlossenen Türen statt, aus Jugendschutzgründen, weil die Angeklagten eben so jung waren. Nur die Anklageverlesung und das Urteil war am Ende öffentlich. Und habe dann aber eben weiter recherchiert, weil ich mal wissen wollte, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob das ein grundsätzliches Ding ist. Und es ist eher Zweiteres. dass es allein in Brandenburg in den letzten Jahren diverse Fälle gab im unteren zweistelligen Bereich, aber immerhin.
Das reicht ja.
Also jeder Fall ist ja einer zu viel, sind wir uns einig. Und das auch in allen Landkreisen, in allen Regionen, also kann man jetzt keinen Schwerpunkt ausmachen. Und dass es tatsächlich auch so scheint, das erzählte mir eben eine Expertin von der Opferperspektive. Die Opferperspektive ist ein Verein in Brandenburg, die sich um Betroffene von rassistischer, rechter, auch antisemitischer Gewalt kümmern oder auch homophober Gewalt, die in der Regel sehr gut informiert sind, sehr viel Kontakte überall im Land verteilt haben, immer ihre Fühler ausstrecken, die man in solchen Fällen immer sehr, sehr gut anrufen kann, um mal mit ihnen irgendwie Hintergrund zu reden. Und erzählte mir eben die Expertin von der Opferperspektive, dass sie festgestellt haben, dass es da eine sehr ungewöhnliche Allianz gibt, teilweise zwischen rechten Jugendlichen, die sich zusammenschließen mit eher migrantischen Tätern, Jugendlichen, um gemeinsam letztendlich vereint in ihrem Hass auf Schwule, auf queere Menschen zu agieren, die auszurauben und zu misshandeln. Ob der Fall in Frankfurt oder tatsächlich in dieses Schema passt, ist so ein bisschen unklar. Da waren es auch Deutsche gemeinsam mit Syrer und Tschetschenen. Ich will mich nicht zu weit sozusagen aus dem Fenster lehnen. Es gibt so ein paar Hinweise, dass das auch passen könnte, dass da tatsächlich eher rechte Jugendliche mit migrantischen Tätern agieren. Aber das ist alles noch nicht so richtig verifiziert. Es gab aber Fälle, wo es so war.
Also tatsächlich, du hast von Brandenburg, dass es eben deinen mittleren, kleineren, zweistelligen Anzahl an dieser Überfälle gab. Aber es gab es auch in Berlin tatsächlich. Also es gab Anfang des Jahres einen, der ist, glaube ich, sehr bekannt geworden, der Fall.
In Neukölln.
In Neukölln. Mhm. Du sagst, dahinter steckt eine Methode. Woher kommt es? Gibt es das im Ausland auch? Ist es eine Sache, die...
Also ich musste sofort an Russland denken. Als ich das erste Mal mich jetzt so intensiver damit beschäftigt habe, musste ich sofort an Russland denken, weil ich das noch vor Jahren schon, also lange vor Ukraine und so weiter, man aus Russland Meldungen hatte, Nachrichten, dass eben da gezielt schwule Männer in Fallen gelockt werden, in den Fällen dann auch Videos veröffentlicht werden der Misshandlung. Ja. Das passiert teilweise in Deutschland auch. Also die werden dann zwar nicht, ich habe bisher keine gesehen auf den sozialen Netzwerken, aber in einzelnen Fällen werden auch Videos gemacht, um zu dokumentieren, wie man sozusagen dann die Opfer erniedrigt und misshandelt. Und das hat mich sofort eben an Russland erinnert.
Also wir haben einen Fall auch in unserer Firma. Ein Mitarbeiter erzählte von einem Vorfall in Schöneberg. Vielleicht solltest du gleich nochmal mit ihm sprechen oder vielleicht hast du sogar schon davon gehört. Wir thematisieren das auch nochmal in diesem Podcast, weil dieser Mitarbeiter sich gewünscht hat, dass wir darüber sprechen, über Gewalt gegenüber homosexuellen Männern und eben den Anstieg. Also es ist etwas, was vermehrt passiert. Ja.
Ja, und eben auch von verschiedensten Seiten kommt. Ja. Ne? Also die Bedrohung ist nicht an nur einer Schiene auszumachen, sondern sie kommt von rechts. Sie kommt natürlich, muss man auch ganz klar sagen, aus einem migrantischen Milieu. Immer wieder... Fast jede Woche gibt es Polizeimeldungen aus Neukölln. Mhm. Da sind es dann in der Regel eher migrantische Täter und keine Rechten. In Brandenburg sieht es dann oft anders aus. Und man muss sich nur die CSD-Saison Jahr für Jahr anschauen, wie viel, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, Menschen mittlerweile gegen diese CSDs aus der extrem rechten Szene auf die Straße gehen und Probleme damit haben, dass da einmal im Jahr für Sichtbarkeit demonstriert wird.
Es ist ja, um mal so einen kleinen Bogen in die Gesellschaft zu schlagen, ein klassisches... Also ein häufig auf Gartenfesten gesagtes Argument, so ja, die Leute sollen doch, aber ich möchte es nicht sehen. Und dieser Satz ist ja nichts anderes als die milde Version von, ihr seid nicht Teil dieser Gesellschaft. Wann begreift man, dass wir Menschen schützen, dass wir uns gegenseitig schützen müssen vor Gewalt und nicht einfach die Verantwortung jemand anderem zuschieben, indem wir sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Also ist das der Moment, wo wir begreifen, wir müssen hier gemeinschaftlich als Gesellschaft etwas leisten, wenn CSDs angegriffen werden, wenn Allianzen gebildet werden, um homosexuelle, queere Menschen zu verletzen, zu misshandeln, ja, vielleicht sogar zu töten. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir auf Patreon den tagesaktuellen Journalismus feiern und zelebrieren, wie das Schönste, das wir uns vorstellen können. Denn wir lieben Journalismus. Wir lieben unabhängigen Journalismus und das könnt ihr euch anhören für 3, 5 oder 9 Euro. Wer sich für 5 Euro entscheidet, kriegt alle 2 Tage eine geopolitische Einordnung über die Geschehnisse auf dieser Welt. Von Was stellt Trump eigentlich in der Straße von Hormuz an, bis hin zu den Drohnenangriffen in der Ukraine oder was eigentlich in Mali passiert? Also alles, was ihr in den Nachrichten möglicherweise so als Randnotiz mitbekommt, könnt ihr hier euch alle zwei Tage anhören und eingeordnet wissen. Das finde ich toll, das macht uns Spaß, das hilft uns, unabhängig zu sein. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet bitte Patreon-Abonnent. Und jetzt noch eine Sache in eigener Mission. Wir können sehen, dass ihr alle sehr häufig die Patreon-Werbung skippt. Das macht mich ein bisschen sauer, denn ihr wisst, wie wichtig Patreon für uns ist. Deswegen an alle die, die uns schon unterstützen, 1000 Küsse. Und alle die, die uns unterstützen wollen, 1000 Küsse in Aussicht.
Ich glaube, viele haben das schon begriffen.
Meinst du?
Ja, also ich finde, ich bin generell kein Fan davon, immer nur pessimistisch.
Okay, dann lass es kurz.
Solchen Geschichten auch rauszugehen. Deswegen ist es mir umso wichtiger, auch immer nochmal eine andere Perspektive auf so ein Thema darzustellen oder davon zu berichten. Es ist gleichzeitig so, dass wir seit 2 Jahren vermehrt diese Anti-CSD-Proteste haben. Aber jedes Mal, wenn klar wird, da kommen Neonazis in die Brandenburger Stadt oder in die sächsische Stadt, oft sind es ja vor allem dann eher kleinere Städte, wird automatisch mehr mobilisiert zu dem CSD, weil die Leute verstehen, die da in der Provinz, die brauchen unsere Unterstützung. Und auf einmal sind die Züge
aus... Ich erinnere mich, Pirna. Das war ja letztes Jahr in Pirna, war das, glaube ich, so ein Riesending. Plötzlich waren da so tausende Leute ja, auf diesem CSD.
Genau, wir müssen gar nicht so weit gucken. Wir können in Berlin und im Speckgürtel bleiben. Auch das ist übrigens ja ein Phänomen, ne? Dass wir viel mehr CSDs haben als noch vor 10 Jahren. Es gibt CSDs in Falkensee, in Bernau, in Eberswalde, also mittlerweile in jeder Brandenburger Stadt gefühlt.
Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es sozusagen in Städten, in denen es eigentlich gar nichts gibt, gibt es aber ein CSD.
Ja.
Das finde ich ganz gut.
Das ist ja auch so eine Gegenbewegung. Ne? Ja. Und da war es im letzten Jahr immer so, wenn Nazis sich angekündigt haben, diese rechtsextremen Jugendgruppen, wir fahren nach Falkensee, wir fahren nach Bernau, um dagegen zu demonstrieren. Dauert es keine paar Stunden und es setzte eine Gegenbewegung ein, aus Berlin in dem Fall, in Sachsen ist es dann aus Dresden, aus Leipzig, wie auch immer, dass eben Leute sagen, wir unterstützen die da vor Ort, weil wir lassen die nicht allein und wir schützen die auch mit unserer Präsenz. Also es ist ja, es gibt keinen besseren Schutz, als wenn man auf einmal mit Tausenden auf der Straße ist, statt mit nur 20 Leuten.
Ja.
Und das ist in den letzten Jahren wirklich intensiv vermehrt so passiert, dass teilweise zu kleinen CSDs, wo 100 Leute angemeldet waren, dann auf einmal über 1000 auf die Straße gegangen sind. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt viele Leute, die das schon auch relativ lange verinnerlicht und verstanden haben, dass da gerade eine Gruppe extrem in Bedrängnis gerät und von diversen Seiten eben angegriffen wird.
Diese Fälle, über die du jetzt auch geschrieben hast im Tagesspiegel, die beschreiben eine enorme Gewalt. Also dass es wirklich extrem gewaltvolle Übergriffe und Überfälle waren. Bringt denn diese Verurteilung was? Du hast ein Fazit in dem Artikel aufgeschrieben, der eher ein, also nicht so ein optimistisches Bild eigentlich wirft.
Ja, es fällt mir schwer, das aus der Ferne zu beurteilen. Ich bin normalerweise jemand, der ja bei solchen Gerichtsverhandlungen dann auch vor Ort ist. Wie gesagt, hier war es schwieriger. Man hätte aber natürlich zur Urteilsverkündung gehen können, wie das eben auch andere Kollegen gemacht haben. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Deswegen muss ich mich da auf Agenturbericht beziehungsweise Berichte von anderen Zeitungen stützen, die da ein sehr gemischtes Urteil gefällt haben, was so dann Ende des Prozesses angeht. Was ich so mitbekommen habe, das hätte deutlich härter ausfallen können und vielleicht auch müssen. Es gab relativ milde Strafen für viele der Angeklagten. Ich glaube, insgesamt waren es ja 8. Ich glaube schon, dass in solchen Fällen harte Strafen wirken und Eindruck hinterlassen und nicht irgendwie so Larifari-Sachen.
Würdest du sagen, dass so eine Entwicklung, diese Gewalt, ein strukturelles Problem zeigt? Also, dass Aufklärung nicht funktioniert, dass dieser Hass auf queere Menschen eben jetzt sich zeigt in solchen Fällen, dass man sich als, dass dieser Safe Space Dating-App kein Safe Space mehr ist.
Ja, und man fühlt sich teilweise auch total legitimiert da drin. Also was ich ja auch in dem Text geschrieben habe, was ich eben auch bei den Gruppen damals beobachtet habe, in denen ich so lange mitgelesen habe, war, dass auch überhaupt kein Unterschied gemacht wird, wenn wir jetzt mal bei der rechten Szene bleiben, zwischen schwul und pädophil. Es hat sich ja sowieso das seit Jahren zu einem Trend entwickelt, sogenanntes Pedo-Hunting, also dass Jugendliche versuchen, über Social Media angebliche Pädophile in Fallen zu locken, sich da völlig legitimiert fühlen, da dann auch Gewalt anzuwenden. Wobei in vielen absolut nicht klar ist, ob es sich tatsächlich um pädophile Menschen handelt. Mhm. Und da ganz viel vermischt wird, es manchmal nur reicht, dass jemand irgendwie homosexuell ist und sofort wird von den Jugendlichen die Person als Pädo bezeichnet. Also da werden überhaupt keine Unterschiede gemacht. Und ja, das ist in vielen Fällen bei diesen Gruppierungen, in diesen Chats, in denen ich mitgelesen habe, immer wieder so gewesen, dass mir das aufgefallen ist. Ich dachte so, wie kommt ihr denn darauf, dass diese Person jetzt mal beiseite geschoben, dass sowieso, selbst wenn die Person pädophil wäre, es nicht okay ist, da Selbstjustiz anzuwenden. Aber wie kommt ihr denn darauf, nur weil mal dieser eine Satz irgendwo gepostet worden ist, dem jetzt aufzulauern und den irgendwie zusammenzuschlagen?
Ist es vielleicht, weil wir hier wieder einen Beleg dafür haben, wie rechte Ideen sich in Räumen verbreiten? Also weil dieses pädophile Hängen ist ja so ein rechtes Ding. Weil man, also ganz leichter Code, den man meistens auf Autos, die man vorher fahren, wenn du da am Fenster so einen Kleber hast, so einen Galgen und darunter irgendwie so pädophile aufhängen, dann weißt du einfach so, okay, das ist auf jeden Fall eine rechte, da sitzt jemand im Auto mit
einer Kinderschänder-Töten.
Genau das. So, ne? Also ist es eher, dass sich da zeigt, dass sich rechte Ideologie durchsetzt, Räume, Jugendräume erreicht und jetzt eben in Taten auch umgesetzt wird, weil eben auch Wissen fehlt?
Auf jeden Fall. Und darüber muss man sich halt dann auch nicht wundern, wenn man mittlerweile wieder Jugendclubs hat, in denen Rechtssein halt absolut Mainstream ist. Ja. Also das sind ja schon
zu... Beispiel Cottbus, die Schulen.
Genau. Ja. Viele Schulen, in da auch eher wieder in den ostdeutschen Bundesländern, gibt es mittlerweile aber auch im Westen, wo ich ja auch immer mal wieder mit Lehrer und Lehrerinnen zu tun habe, die sagen so, ey, hier geben Leute, hier geben unsere Schüler an, teilweise 60% AfD wählen zu wollen, sobald sie wählen können. Und dann gibt es irgendwie 2-3 Kinder in einer Klasse, die sich eher so als links definieren, die gemobbt werden, die ausgeschlossen werden. Also es ist absoluter Mainstream in vielen Schulen, recht zu sein. Und dann ist es eben auch nicht verwunderlich, dass diese Positionen ja im Mainstream ankommen und man sich völlig legitimiert fühlt und sogar damit vielleicht angibt, dass man gestern jemanden zusammengeschlagen hat, der schwul ist, der vielleicht angeblich pädophil ist, wie auch immer.
Was sagen Opferverbände? Wie gehen die damit, oder Betroffenenverbände, wie gehen die damit um? Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Wie kommen wir aus dieser Hilflosigkeit raus? Weil es ist ja auch eine Form von Hilflosigkeit.
Naja, also die raten natürlich erstmal zu Vorsicht bei diesen ganzen Date-Geschichten.
Alter, 2021, ne?
Also
das wirklich so klingt wie 1950 eigentlich.
Ist krass, aber es ist eben ein Phänomen, was jetzt seit ein paar Jahren vermehrt auftritt. Also gerade in Brandenburg wird da schon schwulen Männern, queeren Personen zur Vorsicht geraten, dass man eben sich nicht irgendwie in einem verlassenen Waldweg alleine mit jemandem treffen soll, den man vorher noch nie gesehen hat.
So wie die betroffene Person in dem
Fall. Wie beispielsweise die betroffene Person, das ist nicht der Fall in Frankfurt, das ist ein anderer Fall, aber der im Artikel auch abgebildet wird. Ein Mann aus Beeskow, der eben auch Opfer dieser App-Falle geworden ist und aufs Übelste zusammengeschlagen worden ist, unter anderem mit einer Eisenstange. Also das wird dem Betroffenen natürlich erstmal so im Voraus geraten und dann ist es aber auch sehr schwer für die Beratungsstellen überhaupt an die Leute ranzukommen, weil viele sich sehr schämen für das, was ihnen passiert ist und das ja teilweise nicht mal zur Anzeige bringen. Das heißt auch, wir haben über die Zahlen gesprochen und dass das vermehrt auftritt, aber das Dunkelfeld dürfte in diesem Fall, und das sagen alle, das sagt die Polizei und das sagen die Opferverbände auch, die Beratungsstellen, um ein Vielfaches höher sein. Mhm. Weil natürlich das auch mit viel Scham behaftet ist. Stell dir nur mal vor, das sind ungeoutete Personen, wo vielleicht niemand weiß, dass sie schwul sind, dass sie sich mit anderen Männern treffen. Und dann passiert ihnen sowas. Da wird es mit Sicherheit Fälle geben, die noch überhaupt nicht an der Öffentlichkeit sind, die nicht angezeigt worden sind. Dementsprechend gibt es auch keine Täter, die ermittelt worden sind. Und das ist natürlich auch schwierig für die Beratungsstellen.
Weißt du, wo diese Allianzen entstehen? An welchen Orten? Also zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Neonazis, also die ungewöhnlichste Kombination.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich vermute mal in Schulen, in Jugendclubs, auf dem Dorfplatz, an Bushaltestellen, beim Trinken, am Wochenende. Es hieß auch jetzt von der Opferperspektive in Brandenburg, dass das jetzt nicht die besten Freunde teilweise sind und die besten Bros auf einmal, die Neonazis und die migrantischen Jugendlichen. aber dass man eben gemerkt hat, man hat da gemeinsam Gegner. Und da vergisst man dann mal so die eigene Ideologie. Im Falle der Neonazis, dass man eigentlich Ausländer auch nicht mag, weil man dann doch lieber gemeinsam den Hass irgendwie auf queere Personen auslebt und das auch mit Gewalt. Es ist jetzt aber nicht immer so, dass die jetzt, also so alles sehr pauschalisierend, aber dass die jetzt irgendwie auf einmal beste Freunde sind und nur noch miteinander abhängen, Neonazis und migrantische Jugendliche. Also so ist es auch nicht. Aber es gab eben Fälle, in denen man bei diesen Banden das beobachtet hat, dass da diese beiden Gruppierungen zusammenkommen.
Glaubst du, dass es in Zukunft noch weitere solche Allianzen geben wird? Interessanterweise kann man das ja wirklich beobachten, dass verschiedene soziale Gruppierungen miteinander arbeiten, um politische Ziele oder ideologische Ziele zu verfolgen. Das gibt es ja nicht nur dort in dem Bereich. Also glaubst du, dass das sich noch ausbreiten wird, vergrößern wird? Oder ist das nur so ein Effekt und eine Tendenz, die wir ganz kurz erleben werden?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen. Gleichzeitig auch, in diesem Fall möchte ich nicht den Teufel an die Wand malen, weil ich auch diese letzten Jahre, in denen ich mich so intensiv mit diesen ganzen auch rechten Jugendgruppen beschäftigt habe, immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass das alles auch sehr fluide ist. Mhm. Dass es natürlich Protagonisten und Akteure der Szene gibt, die da jetzt seit 2 Jahren drin sind und auch ideologisch total verfestigt sind, die da nicht mehr einfach rauszuholen sind. Aber gleichzeitig gibt es auch viele andere Beispiele von Jugendlichen, die relativ schnell gemerkt haben, sie sind da irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Dass durch Eltern passiert ist, durch Lehrer, durch sie selbst. Manchmal berichten, das kann man immer ganz schön so auf YouTube sehen und in Kommentarspalten unter Reportagen über diese Jugendgruppen, dass es da immer User gibt, die sagen, ich war selbst Teil davon und ich bin aufgewacht, weil ich irgendwelche Dokus gesehen habe und auch journalistische Arbeit verfolgt habe über die Gruppen und auf einmal mir dachte, wieso bin ich denn überhaupt Teil davon und dann ausgestiegen sind. Wie seriös diese Kommentare sind, sei mal dahingestellt, aber es gibt schon Hinweise darauf, dass da diverse Jugendliche auch nach kurzer Zeit ausgestiegen sind, teilweise sogar dann im Extremfall auf einmal wirklich links geworden sind, also sich jetzt irgendwelchen Antifa-Gruppen zugehörig fühlen.
Was aber auch wieder zeigt, also diese Beobachtung kann man häufiger machen, wenn zum Beispiel, also dass Menschen aus ideologisch stark geprägten Gruppierungen suchen sich dann andere Gruppierungen, die möglicherweise auch oft das Gegenteil sind.
Das gibt's ja schon ewig.
Ja, was
Jürgen
zeigt,
Elsässer.
Und alle anderen auch.
Und alle anderen, ja.
Das zeigt einfach diese Zugehörigkeit, der Wunsch nach Zugehörigkeit. Wäre das nicht eigentlich eine Strategie auch für zum Beispiel Brandenburg, mehr Angebote zu machen, indem man so...
Natürlich.
So,
natürlich.
Ja, das ist eigentlich die einfachste Lösung.
Voll, aber es passiert ja eigentlich das genau Gegenteil. Das Gegenteil. Ja. Also ich erinnere mich an Bad Freienwalde letztes Jahr, ein Überfall auf Vielfaltsfest im Stadtzentrum. Damals mutmaßlich durch Mitglieder des Dritten Weges, die da wie ein Orkan über diesen Marktplatz gefegt sind und die Leute zusammengeschlagen haben. Teilweise auch Neonazis aus der Region. Ich war da, habe eine Geschichte drüber gemacht und dann berichteten mir eben die Leute, die sich da vor Ort engagieren, in dieser ostbrandenburgischen Stadt, dass ganz aktuell dem Jugendclub und noch irgendeinem Verein, die da wichtige Arbeit machen, halt die Gelder gestrichen worden sind im Kreistag. Da muss man sich dann irgendwie auch nicht wundern. Das hört man ja aus allen möglichen Regionen Deutschlands. Sozialkürzung hier, Sozialkürzung da. Dass dann am Ende irgendwie die Einrichtungen fehlen, um die Jugendlichen zurückzuholen oder dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst reinrutschen. Das wäre ja der Optimalfall.
Würdest du sagen, dass wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass diese Razzien, die heute früh stattgefunden haben, plus man schafft mehr Förderangebote, man schafft mehr Angebote für junge Menschen, dass das die Situation verbessern würde oder ist es nur eine Annahme, dass so etwas dann die Situation verbessert? Also gab es denn mal eine Zeit, dass man sagen würde, auf einem Brandenburger Dorf oder in einem bayerischen Dorf oder in einem baden-württembergischen Dorf kann man als queere Person sicher nachts von A nach B gehen?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie man aussieht, ne? Also als queere Person, aber wahrscheinlich gab es die nicht, aber dass es schlimmer ist aktuell als noch vor ein paar Jahren, auch gerade was auch so diese rechte Hegemonie in einigen Landstrichen angeht, das finde ich doch relativ eindeutig. Ich glaube, es sind Faktoren, die dazu beitragen können, in Jugendarbeit zu investieren, in Bildung auch zu investieren, gleichzeitig eben staatliche Maßnahmen gegen Gewaltvorfälle, wie eben diese Razzia heute Morgen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren. Beispielsweise auch die sozialen Netzwerke müssten meiner Meinung nach noch viel besser kontrolliert werden. Es ist unfassbar nach wie vor, was man da mit ein paar Klicks auf TikTok, aber auch Instagram mittlerweile so für Profile findet, mit Hakenkreuzen, mit SS-Runen in den Accounts. Das war früher nicht so. Die Algorithmen sind viel lascher geworden. Das hat natürlich auch was mit ganzen großen Thema zu tun. Das
wollten wir eigentlich nicht drüber reden, aber ich muss leider dazu eine Anschlussfrage gleich stellen. Ich werde es machen.
Ja.
Sind es die Algorithmen oder ist es einfach eine verrohte Gesellschaft? Ist die Gesellschaft, in der wir leben, nicht nur in Deutschland, in Europa, in Nordamerika, wir können es mit Trump sehen, es hat eine Radikalisierung stattgefunden und spiegelt das nicht einfach nur der Algorithmus wider?
Ja, der Algorithmus ist ja teilweise bewusst so gewählt. Also es gab ja schon, gerade auf Instagram, viel bessere Kontrollmechanismen vor vielen Jahren, die alle abgeschafft worden sind.
Zuckerberg hat es genau, ja gesagt.
Fact-Checks, die auf Facebook abgeschafft worden sind. All diese Geschichten über Twitter müssen wir gar nicht reden, was da mittlerweile möglich ist. So, also das ist ja bewusst gewollt, dass man da einen Schritt zurückgegangen ist von diesen ganzen großen Tech-Unternehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, Telegram wird besser kontrolliert heutzutage als Instagram, was absurd ist. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall auch dazu beiträgt, dass da eben Jugendliche so easy und so einfach und so schnell und mit nur ein paar Klicks da reinrutschen.
Warst du, als du in diesen Gruppen dich bewegt hast, hattest du das Gefühl, dass du gefährdet bist als Journalist?
Nee, absolut nicht. Ich habe ja schon unterm Radar agiert. Gleichzeitig musste ich auch regelmäßig dann Sachen reinschreiben, um eben nicht als jemand aufzufallen, der nicht reagiert. Ja. Denn Personen, die in den Gruppen waren, gab es immer wieder, die länger geschwiegen haben, nichts in die Chats geschrieben haben, wurden dann auch relativ schnell rausgeschmissen. Mhm. Weil sie inaktiv waren. Das heißt, ich habe dann immer so versucht, guten Morgen zu schreiben und guten Nacht, Kameraden und so.
Ja.
Ohne mich selbst dabei selbst strafbar zu machen durch irgendwelche Parolen. Ja, aber am Ende konnte ich dann ein halbes Jahr relativ ungestört mitlesen. Ich denke schon, dass die sich zwischendurch immer gefragt haben, wie das sein kann, dass da regelmäßig Texte erscheinen vom Tagesspiegel eben, die sehr krasse Insights hatten aus diesen Gruppen. Also da war schon irgendwann klar, dass sie eine Art Maulwurf oder ähnliches haben.
Haben Sie das in der Gruppe diskutiert?
Das wurde schon diskutiert.
Hast du dann gesagt, ja, wer ist das Schwein?
Nee, ich habe mich wirklich versucht rauszuhalten, aber das war unterhaltsam. Also es war wirklich unterhaltsam nach der Veröffentlichung einzelner Texte, wo klar war, diese Infos können nur aus der WhatsApp-Gruppe stammen. Mhm. Zum Beispiel einmal über eine Party geschrieben, die in Dresden stattgefunden hat im Nachgang der Neonazi-Demonstration, die da jedes Jahr im Februar stattfindet, anlässlich der Bombardierung Dresdens, sogenannter Trauermarsch. Und da gab es eine sehr exklusive Nazi-Party in einer luxuriösen Villa am Elbhang mit großem Pool. Und das wurde eben von einer dieser Gruppen organisiert. Es wurde sich abgesprochen, wer dabei sein will. Und ich habe Fotos davon eben durch die Gruppen auch bekommen, von dieser Party, wo dann die Neonazis mit Reichsflagge in diesem Pool posierten, und habe dann darüber geschrieben für den Tagesspiegel, auch über diese Villa. Und da war völlig klar, dass diese Info komplett Inside war und nur aus der Gruppe kam. Und am nächsten Tag wurde eben dieser Text geteilt und es wurde sich wahnsinnig darüber aufgeregt, aber man hat auch gemerkt, dass da eine große Verunsicherung ist. Und das war natürlich irgendwie schon auch eine große Genugtuung, da die ganze Zeit mitzulesen und eben auch die Reaktion auf diesen Text noch mitzubekommen, und sind trotzdem nicht auf die Idee gekommen, dass ich das bin.
Aber wenn dieses, da so ein neues Selbstbewusstsein, oder mittlerweile ist es gar nicht mehr so neu, dieses Selbstbewusstsein in diesen Gruppen Gewalt auszuüben da ist, befürchtest du da nicht als Journalist auch angegriffen zu werden? Ich meine, du sitzt jetzt hier, wir werden dieses Video bei YouTube hochladen. Also es ist ja ein Risiko, dem du dich aussetzt, was nicht klein ist.
Auf jeden Fall, aber
wie schützt du dich denn eigentlich? Also ProSieben hatte früher die Kohle, um mir Sicherheitsdienst zu stellen, wenn wir solche Recherchen gemacht haben. Ich befürchte, der Tagesspiegel hat jetzt nicht zwingend für 14 Tage Personenschutz nach Veröffentlichung. Nee,
das nicht. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dir und mir. Du bist meistens, ich ja auch manchmal, aber du bist meistens mit Kamera unterwegs. Ich bin, wenn ich bei Demos bin, die ich ja gar nicht mehr so oft begleite, einfach nur ich. Hab nicht mal jetzt irgendwie einen Notizblock, sondern wenn, dann schreibe ich auf meinem Handy. Und ich bin oft überhaupt nicht als Journalist erkennbar und mische dann immer so ein bisschen mit, manchmal auch im Teilnehmerbereich, laufe ein bisschen mit, versuche was mitzubekommen, aber ich bleibe echt unterm Radar meistens. Passiert schon, dass ich dann auch erkannt werde, aber so die letzte wirklich unangenehme Situation ist echt schon ein paar Jahre her. Mhm. Ich habe ja damals auch aus diesen Chatprotokollen Film fürs ZDF gemacht, für die Spur. Und da war schon auch gemeinsam mit dem Kollegen, mit dem ich das gemacht habe, die Befürchtung relativ groß, dass dadurch, dass wir die Nazis ja auch doch relativ krass exposed haben, denen gezeigt haben, guck mal hier, wir haben ein halbes Jahr mitgelesen und ihr habt es nicht gemerkt und wir veröffentlichen jetzt eure Insights, eure Chats hier beim ZDF, dass da was auf uns zukommt, aber es passierte absolut nichts, im Gegenteil. Die einzelnen Gruppen haben den Link zur Mediathek in ihren Stories geteilt, weil sie sich gefreut haben, dass das ZDF
kommt mir sehr bekannt vor.
Was über sie macht. So. Also war sehr merkwürdiger
ist
Effekt.
Ist das Dummheit? Also weil ich das ist so, weil das verstellt dir doch dein Leben.
Ich glaube, es ist schon manchmal Dummheit, auf jeden Fall. Also da waren auch Leute dabei, die haben noch ein paar Tage vorher den Link stolz gepostet. Hier, guck mal, unsere Gruppe wird erwähnt, wir beim ZDF. Und dann auf einmal ein paar Tage später war der Account komplett offline. Ich habe nie wieder was von ihnen gehört, weil sie dann vielleicht doch verstanden haben, ist nicht so geil, dass hier mein Gesicht abends im ZDF läuft. Vielleicht wurden sie angesprochen von einem Berufsschullehrer, von der Mama, was weiß ich. Also da gab es schon einige, die dann auch nach Tagen irgendwie plötzlich nicht mehr existiert haben. Mhm. Die Profile, die komplett vom weg waren. Wo ich schon glaube, dass sie dann gecheckt haben, boah, das war jetzt vielleicht nicht so smart, auch noch den Link dazu in der eigenen Story zu verbreiten.
Zum Schluss will ich kurz noch mal darüber mit dir sprechen, wie leicht oder wie schwer es ist, als Journalist über solche Themen zu berichten. Ist es wichtig, darüber zu berichten, damit die Gesellschaft davon mitbekommt? Musst du das an den Redaktionen vorbeikämpfen? Wollen die vielleicht leichtere Geschichten? Wie gut kannst du solche Themen platzieren?
Im Fall des Tagesspiegels und im Fall von mir sehr einfach. Das ist alles keine leichte Kost und ich verstehe gut, dass man das jetzt vielleicht nicht beim Frühstück irgendwie oben auf der Seite als Aufmacher sehen will, aber letztendlich sprechen die Zahlen für sich. Wir können ja sehen bei jedem Text, wie er sich klickt, wie viele Abonnenten ihn lesen, wie viele Menschen über diese Texte ein Abo abschließen. Und all diese Geschichten, gerade auch zu diesen rechtsextremen Jugendgruppen, die ich seit 2 Jahren jetzt wirklich im Wochentakt fast vorlege, manchmal auch im Monatstakt, lesen sich eigentlich, werden sehr viel gelesen. Also das Interesse und ist...
Was denkst du, was der Grund dafür ist? Weil es ist ja schon ein sehr besonderer Bereich.
Ja, aber letztendlich ist es ja jetzt nichts Neues, dass Nazis sich gut klicken. Ne? Also Spiegel TV macht ja seit Jahrzehnten nichts anderes. Nazis, ja. Clans, Rocker, 10 Minuten, 15 Minuten, Millionen von Views. Also so, da ist ja auch oft nicht so viel neu bei den Geschichten, die die machen. Manchmal schon, ich will das jetzt gar nicht irgendwie... Ich bin ein großer Fan von Spiegel TV, aber... Es sind einfach Sachen, also es sind so Buzzwords, die in den Zeilen funktionieren, das wollen die Leute lesen, so düster es vielleicht manchmal ist und so traurig.
Das ist wahrscheinlich, das ist irgendwie so eine pervertierte Form von True Crime, das ist so True Crime, also das gibt's halt wirklich.
Ja. Aber, so. Aber es freut mich ja auch, denn ich fände es schlimmer, wenn kein Interesse da wäre. Mhm. Ne? Also stell dir vor, ich schreibe da immer meine Texte und am Ende lesen das 5 Leute und es interessiert absolut niemanden, dass wir ein großes Problem mit diesen rechtsextremen Jugendlichen in Deutschland haben. Es ist eben nicht so, sondern eher das Gegenteil, es wird viel gelesen. Der Film des ZDF, den ich da gemacht habe, wurde unfassbar gut angeschaut, ist nach wie vor bei YouTube. Immer noch die Viewzahlen am Steigen, ein Jahr später und so. Also darüber freue ich mich natürlich auch.
Ist eine interessante Beobachtung, weil dann ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen interessiert, was sie bewegt und dem, was die Bundesregierung und die Landesregierung unternehmen, um gegen diese Gewalt vorzugehen. Also es ist ja, da ist irgendein Ungleichgewicht beherrscht da.
Schon, also gerade was jetzt so die große Politik angeht.
Das findet ja eigentlich nicht statt.
Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, auch seit wir eine neue Bundesregierung haben, dass das Thema wirklich sehr wenig präsent ist. Ich glaube, die Justizministerin Frau Hubig hat heute gesagt von der SPD, der Rechtsextremismus sei die stärkste Bedrohung, die dieses Land aus dem Inneren hat. Dem würde ich zustimmen. Aber solche Sätze hat man halt wirklich lange nicht mehr gehört. Ne? Es sind andere Themen in den Fokus gerückt, teilweise auch berechtigt. Also ist ja auch hat auch seine Berechtigung. Aber man merkt schon deutlichen Unterschied auch im Bundesinnenministerium. Also seit Nancy Faeser, die vieles auch nicht richtig gemacht hat, muss man wirklich sagen, in meiner Meinung nach gerade, was auch die rechtsextreme Szene angeht.
Was zum Beispiel?
Beispielsweise das Kompaktverbot. Völlig gescheitert. Verschiedene.
Das ist ein Magazin für die Hörer, die es nicht wissen.
Genau.
Das ist ein Magazin, was so eine Art.
Rechtsextreme.
Analoges News.
Genau. Schon schlimmer. Würde ich sagen. Ein bisschen schlimmer ist schon. Also vom Verfassungsschutz ganz eindeutig als rechtsextrem eingestuft. Jürgen Elsässer, Chefredakteur, mit dem wir vorhin schon gesprochen haben. Und Faeser hat ja versucht, das zu verbieten, ist gescheitert vor Gericht, weil eben auch das nicht gut war, dieses Verbot. Also die da einfach geschlammt haben, meiner Meinung nach, im Ministerium. Und am Ende einen großen Kompakt und Elsässer groß ganz viel Aufwind verschafft haben dadurch. So. Aber man muss sagen, dass unter Faeser diese ganze Szene doch stärker nochmal im Fokus war. Das ist bei Dobrindt weniger so. Wie gesagt, das hat sich generell so einiges verschoben. Das hat auch teilweise seine Berechtigung, dass man die Akzente dann auf andere Sachen setzt. Aber wundert mich schon, dass angesichts fast wöchentlicher Gewaltvorfälle im ganzen Land dann doch der politische Aufschrei manchmal nicht so groß ist.
Eine Regierung sollte doch ihre Bürgerinnen und Bürger schützen. Würdest du sagen, dass unsere Bundesregierung gerade versagt im Schutz vor dem Schutz queerer Menschen in Deutschland?
Ich glaube, viele queere Menschen, die in der brandenburgischen, in der sächsischen Provinz, wo auch immer unterwegs sind, das mitbekommen, was da gerade passiert, würden das auf jeden Fall so sagen, ja.
Julius, danke.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich möchte gerne öfter mit dir reden, aber es ist nicht leicht, dich zu bekommen. Du bist immer unterwegs.
Ich versuch's wieder einzurichten, so schnell wie möglich.
Sehr gut.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.